Tag zusammen und herzlich willkommen zu Kongstar Versprochen. Hier gibt's ab jetzt Interviews mit Musikern, mit Sportlern, Unternehmern und anderen Persönlichkeiten. Eben mit Menschen, die den mobilen Lifestyle leben und ihn prägen. Definitiv immer mit dabei bin ich, Bianca Hauder, Moderatorin und Podcasterin. Und das Thema Fairness. Meine Gäste, die verraten, was Fairness für sie bedeutet, warum Fairness sie weiterbringt und an wen sie ihren ganz persönlichen Fairness Award verleihen würden. Also ich freue mich, wenn ihr reinhört, wenn ihr den Podcast abonniert und ihn euren Freunden weiterempfehlt.
Willkommen hier bei Versprochen. Das erste Mal, muss man sagen, mit Bild, Webcast, die Kameras sind hier aufgestellt und natürlich sind wir auch weiterhin als Podcast wie immer am Start. Ich bin Bianca Hauder, heute sichtbar, meine Gäste auch heute sichtbar, wunderschöne, famose Gäste, extra heute angekleidet, mal rauszugehen, ganz elegant. Wir sind hier im Kölner Blank Store in der Innenstadt. Juri ist da, Pierre ist da von Planche Malheur. Erstmal herzlich willkommen.
Hi. Hi.
Sänger und Gitarrist. Wir haben gerade schon gesagt, wie schön es ist, echte Menschen zu sehen, oder? Ist ein bisschen absurd.
Ja, es ist crazy. Auch auf dem Weg hierhin, ich glaube, ich bin in den letzten Monaten nicht an so vielen Menschen vorbeigerannt. Ist verrückt. Ich glaube aber, die haben das auch gedacht.
Ja.
Alle denken das, laufen draußen rum, denken, boah, was passiert
Menschen.
Hier?
Oh, ja. Wie lange ist das denn bei euch her, dass ihr so eine Situation hattet wie jetzt? Am Tisch sitzen mit unbekannten Menschen, mit mir.
Boah, das ist, also... Ich glaube, das letzte Mal war in der Karnevalswoche, da hatten wir einen Auftritt bei RTL, glaube ich. Und da waren irgendwie, das war eine Live-Aufnahme und da waren irgendwie 10 Kameramänner dabei und das war total aufregend. Irgendwie der ganze Raum, man hat den ganzen Raum angemerkt. Irgendwie auch so die alten 40, 50-jährigen Männer irgendwie waren so ganz aufgedreht, dass sie jetzt endlich mal wieder.
So die Kameramänner, Leute sehen, die das ja. Seit Jahren machen, so plötzlich so, oh, ja, geil, meine Kamera ist die geilste und die sind Menschen.
Ja, die sonst immer so genervt sind, so ein bisschen. Ja. Die waren sehr freundlich, das war sehr schön.
Hat man dann dieses Ding, oh, vor 8 bis 20 Leuten, die im Team sind, zu spielen, ist schwieriger als vor einer Riesenmasse, Tausenden?
Auf jeden Fall. Ja? Also safe. Ich finde vor wenig Leuten eh schwierig. Und wenn du dann weißt, die sind auch nur zum Arbeiten da und nicht, weil die Fans sind, fühlt sich das noch schwieriger an.
Oh ja. Okay, bevor wir so richtig einsteigen, man muss mal kurz sagen, wer ihr seid. Also Planche Malheur, das sind, ich habe es mir zusammengereimt, die 8 schönsten Musikerbeine Deutschlands in Minishorts. Ja?
Ja, wir arbeiten dran.
Alex und Mathis, die sind heute nicht da. Ihr seid eine Kölsche Indie-Surf-Pop-Band, euch gibt es seit ungefähr 3 Jahren und es ging seitdem auch ordentlich steil. Also ihr habt die volle Breitseite Karneval schon mal mitgenommen, wart Support von Cat Ballou, Plattenvertrag in der Tasche und jetzt ist es seit einem knappen Jahr still. Es passiert einfach gerade nichts, außer ein paar Live-Streaming-Sachen. Ich denke mal, die Sehnsucht jetzt nach Bühne ist größer als die, nach dem Urlaub und da am Strand nochmal ins Meer zu pinkeln, oder?
Auch ausgeglichen, weil das Meerpinkeln ist auch richtig geil, aber es stimmt, dass man das vermisst. Ne? Wir haben super viele Streaming-Sachen jetzt gespielt. Wir spielen aktuell eigentlich jeden Samstag einen Stream und das ist schon am Anfang sehr, sehr befremdlich. Ne? Ein Song ist zu Ende. Wir haben eben, bevor es lief, ja mal drüber geredet, wie sich das anfühlt, wenn du in einem Raum irgendwas machst und eigentlich gewohnt bist, dass jetzt Applaus kommt oder irgendeine Reaktion.
Ja, und hast das so ein, zwei.
Ja, nicht mehr. Wir machen das bei uns im Keller zu viert. Also
es ist niemand im Raum außer wir. So, wir machen es komplett selbst und es fühlt sich so verrückt an. Der Song ist vorbei, man guckt sich gegenseitig
so und man hält noch so die Spannung so und auflösen. Ja.
Deswegen, wir vermissen das schon hart, wieder auf die Bühne zu gehen.
Ja. Aber nochmal kurz zu dem ins Meer pinkeln zurück. Das geht ja auf eure Historie zurück. Deswegen müsst ihr mal ganz kurz am, ich sag mal so, Zeitstrahl erläutern. wie das gelaufen ist mit Planche Malheur. Auch die Leute, die jetzt Kölsch nicht verstehen.
Ja, das können wir machen. Wir waren vorher schon eine hochdeutsche Band, die hieß Juri. Und mit dieser Band waren wir in Australien.
Das war aber eher noch düsterer Indie-Pop.
Das war, ja, so düster war es gar nicht. Aber wir haben es im Pressetext, stand es so. Und wir waren in Australien, haben gesagt, ein Monat Australien in so einem schäbigen Bus die Küste entlang ballern, Straßenmusik machen, in kleinen Clubs spielen. Wir haben so einen Support-Slot noch gekriegt, wo wir in so einer Bar gespielt haben, wo wir uns dann danach ein Bier geteilt haben für irgendwie umgerechnet 10 Euro oder so. Und wer schon mal in Australien an der Küste war, der weiß, da ist sehr viel Wasser, ne, wie Küsten das an sich haben, aber eigentlich keine Toiletten. So. Und dementsprechend haben wir dann immer gesagt, wenn eigentlich einer pinken muss, ey, lass doch nochmal ins Wasser springen. Und wir wussten so, jeder geht eigentlich gerade pinkeln, man hat so seine Distanz voneinander genommen.
Ich geh mal ein bisschen da hin schwimmen.
Kennt man, ich bin da mal da hinten, schwimm weiter raus.
Genau, so in die Richtung. Und als es dann zur Debatte stand, ey, wir machen jetzt eine neue Band, da muss man braucht einen Namen. Und ich finde Namen, ey, das ist der Horror. Namensfindung für ein Album, für eine Band. Du weißt, das musst du immer wieder selber sagen, hey, wir sind. Und dann haben wir uns diesen bescheuerten Namen ausgesucht. Ein paar Mal habe ich es bereut, aber grundsätzlich inzwischen finde ich es richtig gut, dass wir uns so genannt haben.
Ja, Plansche ist Planschen, im Wasser planschen. Mhm, genau, Malheur geht daneben, ne?
Genau, geht daneben. Beziehungsweise war ja ruhig daneben, nicht eigentlich mitten rein.
Bewusst daneben. Man muss sagen, auf Kölsch würde man vielleicht dann auch sagen, das ist in your Föhl, ins Wasser zu pinkeln.
Ey, das ist wirklich so. Ich glaube, es gibt wenig, was Freiheit näher kommt.
Aber erklärt doch noch mal kurz für alle Nicht-Kölner, weil es ist ja eine sehr lokal-patriotistische Sendung heute. Was ist das, dieses, ne? Köln is in your Föhl, was ist das?
Ich glaube, das kann der Pierre besser beschreiben, weil ich komme ja tatsächlich aus Köln. Und der Pierre ist ja immer,
ich bin, genau, ich bin zugezogener, sogar mit dänischen Wurzeln. Und ich bin vor, was ist das, jetzt 15 Jahren bin ich nach Köln gekommen.
Dann bist du schon Kölner?
Ich
darf auch
so,
jetzt schon Kölnerin sein. Nach 10 Jahren, oder Juri?
Ey, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich weiß, dass es einen kölschen Pass gibt. Habt ihr den gemacht?
Nee,
also ich habe auch von gehört.
Da muss man irgendwelche bestimmten Sachen machen, in bestimmten Kneipen getrunken haben.
Ah, stimmt, das
Reinwasser gurgeln.
Meine ehemalige Mitbewohnerin hat das gemacht. Ja, das steht als nächstes auf der Liste. Aber ja, es ist wirklich so, irgendwie, man kommt in die Stadt und es ist irgendwie ein bisschen anders. Und ich meine, manchmal ist es auch ein bisschen viel und sowas, aber trotzdem ist das wie so ein Kit, der hier diese Stadt auch zusammenhält, weil ich meine, man hat ja auch in den vergangenen Jahren sehr viel gemerkt, dass Köln sehr unterschiedlich ist und sehr unterschiedliche Strömungen gibt, aber trotzdem gibt es so irgendwie so einen gemeinsamen Nenner, auf den sich dann doch viele Leute hier einigen können und das ist irgendwie dieses kölsche Gefühl.
Ja, man soll sich auch hier heute in der Folge nicht abschrecken lassen, wenn man kein Kölner ist. Man kann sich einfach mitnehmen lassen. Ihr macht die Übersetzung, falls irgendwas daneben geht. Ich kann nicht so gut Kölsch.
Ey, das Ding ist, beim Thema Kölsch, ich habe mir das richtig fies reingezogen. Ne? Also ich hatte das natürlich immer, weil ich hier aufgewachsen bin, so im Ohr, wie das klingt. Aber am Anfang musste ich es auch eher imitieren, als dass ich es wirklich gesprochen habe. Und für alle, die das jetzt gerade hören und vielleicht gerne so lernen würden, ein bisschen mehr Kölsch zu sprechen, gibt es eine Doku, der heißt Chicago am Ring. Da geht da geht es so um das Rotlichtmilieu früher in den 70er, 80ern in Köln. Und in Köln gab es so ein sehr ausgeprägtes Rotlichtmilieu, was inzwischen sehr romantisiert wird. Ne? Mhm. Da gab es so ein paar Gestalten und die sprechen so richtiges Urkölsch.
Da der lange Tünn
ist dabei, irgendwie Karate, Jackie ist dabei. Gesprochen wird das oft von so einem damaligen Kriminalkommissar. Und der ist so das Paradebeispiel, wie man Kölsch spricht, weil das hat auch was so mit der Haltung zu tun. Mhm. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Habe ich auch getan und dann erst angefangen, auf Kölsch zu schreiben nach dieser Doku.
Ist es denn okay, wenn man es erstmal so ein bisschen imitiert? Auch manchmal habe ich so, jetzt vor dir habe ich Respekt, Juri, weil du kannst das richtig, ne?
Inzwischen kann ich das tatsächlich.
Wenn ich jetzt so, sonst fange ich auch mal ab und zu so an, aber das ist so dazwischen.
Aber du hast zum Beispiel auch den Singsang schon in der Stimme.
Ja, das, also ich komme aus Remscheid, von daher.
Ja, okay, dann das zählt.
Umland.
Alles Köln.
Ja. Kannst du Kölsch, Pierre?
Sprechen tue ich mir sehr schwer mit. Also ich kann es, schreiben geht eigentlich ganz gut. Also wenn wir Songs schreiben und ich verstehe es auch alles. Aber ich bin sehr schüchtern mit dem Sprechen, weil das sind ja dann so Kleinigkeiten und damit macht man sich dann irgendwie gefühlt auch schnell zum Affen. Und ich kenne das so aus meiner Kindheit noch, weil das in Dänemark gibt es auch ganz so verschiedene Dialekte. Und das war auch immer so da, wo meine Mama herkam, da haben die immer gelacht, wenn ich irgendwas falsch ausgesprochen habe. Und deshalb bin ich so ein bisschen, glaube ich, habe ich auch so ein bisschen Angst davor. Und es ist immer so,
obwohl du bist, da muss man sagen, wir haben hier den stärkeren Kölsch-Teil der Band gerade am Tisch. Ja. Also eigentlich schade, dass die anderen beiden gerade nicht da sind, weil das hat wirklich eine sehr große Komik, weil die wissen, wie man die Wörter ausspricht, aber die haben die Melodie halt gar nicht. Und das hört sich halt an wie so ein Kind, was ein Gedicht vorliest und nicht weiß, was es da erzählt.
Schön, dass wir hatten auch mal ein Radio-Interview, da hat Mattes irgendwie gesagt, ich bin der Schlagzeuger. Und alle in diesem Raum saßen da und haben einfach nur im Kopf geschüttelt. Das war schön.
Ja, man kann sich das Gefühl dann auch mit einem Besuch am Bütchen holen und danach ist es auf jeden Fall da.
Auf jeden Fall.
Es ist ja auch schon sehr viel, wir sind ja immer noch in der Pandemie über schwierige Situationen von Bands eben im Lockdown gesprochen worden. Jetzt ist der Lockdown wieder verlängert worden, jetzt sind die Lockerungen, die es gibt, mal so, viele Leute ärgern sich drüber. Wie bewertet ihr die Lage? Es sind ja immer noch keine Veranstaltungen drin, keine Konzerte. Wie bewertet ihr eure persönliche Lage, die von Musikern im Generellen im Moment?
Ich glaube, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, weil wir es wirklich nur aus dieser Musikersicht beurteilen können. Ne? Alles andere, was man sich rausnimmt, das sollte man vielleicht anderen Leuten überlassen. Und das, deswegen sind wir da auch sehr vorsichtig, wie wir damit umgehen. Wir können nur für uns sagen, dass wir einfach hoffen, dass man Konzepte findet, dass man Musik oder Kunst generell schaffen kann und dementsprechend dann auch präsentieren kann, ohne dass sich Menschen anstecken. Und dass man die Entscheidung darüber, wie lange das noch dauert, das müssen andere fällen. So, das liegt uns nicht in der Hand. Aber wir sind ready und wir haben auch Bock, irgendwie alternative Konzepte auf die Beine zu stellen.
Habt ihr da Ideen?
Naja, wir haben ein paar Sachen schon gemacht. Mhm. Wir haben diese Silence-Konzerte gespielt, ne, dass die Leute Kopfhörer aufhaben, weit voneinander entfernt sind. Wir haben in einem Schwimmbad gespielt, Poolpartys haben wir die genannt, wo die Leute nicht reinpinkeln durften, wo die Leute quasi im Wasser sitzen, auf Boards, die verteilt sind, weit voneinander weg und am Rand. Und wir eben an der Wasserkante gespielt haben, da ist dann so ein Luftreinigungssystem, was dafür sorgt, dass das ging. Wir sind da wirklich Autokonzerte, wo ich nicht so der Fan von bin, ehrlich gesagt, das fühlt sich sehr, sehr befremdlich
seltsam,
an.
Seltsam, ne?
Also, ja, aber man hat es halt mal gemacht. Also
genau.
Man hat es gemacht.
Das ist sowas, ich glaube, da wird man in 5 bis 10 Jahren werden alle Musiker darüber reden, so, ey, wisst ihr noch damals, haben wir...
Als wir vor Autos gespielt haben.
Es ist verrückt.
Schon eine witzige Sache eigentlich, also, wenn man ehrlich ist.
Und es ist die einzige Möglichkeit und da probieren wir das Beste draus zu machen und alles andere, das muss die Zeit bringen. So.
Es ist auch gerade im Moment so ein bisschen, also klar, es ist, also diese ganze existenzielle Krise irgendwie, die ist natürlich ziemlich krass und trifft auch verschiedene Gruppen härter als andere. Aber gleichzeitig ist es so, dass wir auch so das Gefühl haben, dadurch, dass es jetzt diese Einschränkungen gibt, wird man auch, also man arbeitet anders. Man wird irgendwie ein bisschen kreativer. Es geht nicht mehr so darum, okay, wie kann ich jetzt irgendwie möglichst viel Zuschauer an Ort X bringen oder sowas, sondern man überlegt sich so, okay, was kann ich denn vielleicht anders machen, als ich sonst gewohnt bin? Und das hat uns eigentlich auch das letzte Jahr irgendwie so durch diesen ganzen Lockdown getragen, weil es halt, man hat sich halt immer wieder neu einstellen müssen, andere Sachen überlegt, auch so dann auf einmal Streaming-Konzerte. Wie kriegt man das denn hin, dass das auch Spaß macht, dass es nicht so...
Eure YouTube-Shows zum Beispiel.
Ja, genau. Also das war auch so, wir hatten im März, glaube ich, den ersten Livestream letztes Jahr gespielt und das war überhaupt nichts. Und
dass wir haben, was man beim Streaming, glaube ich, als Musiker nicht vertauschen darf, ist... Man muss bewusst sein, du kannst dieses Live-Gefühl nicht simulieren, es funktioniert nicht und dementsprechend solltest du es gar nicht erst probieren, sondern quasi die Vorteile rausholen, die du hast, zum Beispiel mit diesem Chat, den du hast. Ey, wenn mich einer bei einem Konzert in der ersten Reihe die ganze Zeit volllabern würde und mir Fragen stellen würde, würde ich dann irgendwann sagen, ey, sorry.
Hier ist ein Konzert. So,
ist ein Konzert, entspann dich. Ja. Aber in diesem Streaming, da wünscht man sich, das heißt, die Kommunikation mit den Leuten verändert sich und daraus kann man seine Vorteile machen und das sind für uns so Lernprozesse, die stattgefunden haben.
Ja, oder auch Outfitwechsel. Also ne, wir sehen uns ja selbst als eine Boyband, vor allem von Bruno Mars inspiriert. Und das haben wir in den Livestreams. Wir überlegen schon seit Jahren, wie kriegen wir das hin, mal so Outfitwechsel. So
à
richtig,
la Beyoncé.
Ja, so, aber wir können halt nicht einfach mal für eine Minute von der Bühne gehen und haben dann da hinten 5 Stylisten und Stylistinnen sitzen. So. Und bei den Livestreams haben wir halt Einspieler gebaut, die dann irgendwie eine Minute oder so gedauert haben, sind dann schnell hintergerannt ins Badezimmer, alle ganz schnell umgezogen und wiedergekommen.
Ein bisschen Mini-Playback-Show.
Ja, schon voll geil. Gut. Fand ich richtig geil.
Voll gut. Du hast ja gerade auch schon von den Existenzen gesprochen. Das ist ja bei manchen Musikern schlimmer, bei manchen, die können das noch tragen, weil die eine große Crew haben und sehr erfolgreich sind. Wie ist das bei euch? Wie ist es gerade, beschäftigungslos zu sein?
Also ich glaube, wenn ich jetzt mal so in unserem Namen sprechen kann und auch so ein bisschen für alle Kölsch-Bands ist es so, verglichen zu anderen Bands haben wir eigentlich eine sehr glückliche Situation gehabt, weil allein die Ausgangssituation, die war ja wirklich direkt nach Karneval, hat der Lockdown erst angefangen. Das heißt jetzt verglichen zu einer anderen Band, die eventuell da gerade ihr Album released hat und auf Deutschland-Tour gehen wollte, haben wir schon mal Glück gehabt, dass wir quasi ne, mit dem besten finanziellen, mit der besten finanziellen Ausgangssituation in diese Krise gegangen sind. Und jetzt, es gab jetzt auch noch so eine private Spendenaktion, mal lasst euch nicht allein.
Da hat er es gesagt.
Ich habe ja. so gehofft, dass du ja. sagst.
Und da, das ist unfassbar.
Wir lassen ja. euch nicht alleine.
Genau, ja. Das ist, das war mit einem Livestream initiiert von Cat Ballou und ich glaube, die Blackfirs haben da auch mit drin gesteckt und noch ein paar andere Vereine. Und da wurde unfassbar viel Geld eben für Bands und Crew und Tontechniker und Tanzgruppen gesammelt, so dass man jetzt irgendwie auch noch so ein bisschen Puffer hat. Und dementsprechend ist es für uns, wir kriegen das, also wir kommen irgendwie noch über die Runden, so haben aber natürlich auch das Glück, dass wir jetzt nicht so einen großen Kostenapparat haben. Mhm. Wir haben
ja, wir leben halt, also man muss auch so sagen, 3 von 4 leben halt auch einfach in einem Studenten-Lifestyle, nur wir haben ein bisschen mehr verdient. Ne, also das muss man sagen, einer von uns ist Papa, hat Familie und so, das ist einfach was anderes. Aber grundsätzlich leben wir halt auch ein sehr runtergedrosseltes Leben.
Und ihr habt halt und nicht die 5 Cellisten hinten Backstage.
Ja. Genau, die haben wir schon, die werden halt nicht bezahlt. Nee, Quatsch, haben wir natürlich nicht. Wir haben,
das auch, ist auch in Jeföl in Köln.
Das ist auch in Jeföl. Und wir haben, was auch in Jeföl ist, ist, dass unsere Crew eigentlich aus unseren Freunden besteht. Das heißt, unsere Crew war jetzt auch nicht so, dass die seit 5 Jahren irgendwie das ihr einzigster Job war. Das heißt, die sind auch nicht ganz so hart geflogen. Trotzdem muss man sagen, da ist natürlich ganz, ganz, ganz viel Geld auf der Strecke geblieben. Mhm. Gerade bei Leuten, die das vielleicht, wo deren ganze Existenz darauf gebaut hat, da sind wir als Band noch ganz gut weggekommen, kann man so sagen.
Jetzt ist es bei den Karnevalsbands ja auch so, dass da nicht nur die Kohle wegfällt. Klar, jetzt der Karneval war halt super hart, dass er nicht stattgefunden hat. Aber es geht ja da auch tatsächlich um ein Gemeinschaftsgefühl. In Köln, in Mainz etc., überall, wo der Karneval stattfindet. Ne? Wie kann man das auch eben Nicht-Karnevalisten erklären, was da gerade passiert ist mit dem Karneval, mit dem Kölner Karneval dieses Jahr?
Ich glaube, das muss man, was einem erstmal klar sein muss, ist, dass Karneval nicht eine Woche ist, ne? Wie viele, die jetzt irgendwie nach Köln kommen, um zu feiern, sondern es ist vom 11.11. bis Aschermittwoch. Das heißt, es ändert sich ja mal ein bisschen, aber sagen wir mal bis 11.11. bis Ende Februar. So, das ist eine sehr lange Zeit und abseits des Wir gehen feierns gibt es ganz viele Vereine. So, jedes Dorf hat gefühlt 5 Vereine und dementsprechend kann man sich vorstellen, wie viele Leute ihr Herzblut in etwas reinstecken und wie wichtig denen das ist. Und das haben wir extrem gemerkt bei unserem Publikum, mit dem wir in diesen Streams im Austausch sind, dass denen das sehr, sehr fehlt. Das ist, kann man sich, glaube ich, vorstellen, wie das liebste Hobby, ne? Da passieren viele Dinge, Familien kommen zusammen, tauschen sich aus, Beziehungen entstehen, Beziehungen gehen vorbei. Es passiert alles in dieser Zeit. Ne? Also das
Kostüme
Leben,
werden gebastelt über ein halbes Jahr lang,
genau,
etc.
So, genau, also das ist schwer, glaube ich, sich vorzustellen, wenn man das nie erlebt hat, aber es passiert unglaublich viel. Wenn man ehrlich ist, ist dieser ganze Klüngel in Köln, auch auf beruflicher Ebene, findet in dieser Zeit statt. Verträge werden geschlossen oder wenigstens bei einem Kölsch besprochen. Es ist sehr, sehr krass, was dadurch alles wegfällt und das ist einerseits, wenn man das finanziell mal beiseite schiebt, einfach Herzblut, was hier viele Leute reingesteckt haben und viel Trauer, dass das nicht stattfinden kann. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, gab es nur eine Session, die ausgefallen ist und das, hatte das mit Golfkrieg
das
zu
war
tun?
Golfkrieg,
ja.
Und da merkt man auch so ein bisschen den historischen Kontext, die Kölner lassen das nicht aus.
Ja.
Und das heißt, es muss was ganz, ganz Schlimmes passieren und da bluten viele Herzen gerade.
Was macht denn die aktuelle Situation eben mit einer Stadt wie Köln, gerade auch mit dem Hintergrund, wenn ihr Heimat besingt, das Veedel besingt, das Veedel ist das Viertel, das Stadtteil. Ich meine, das ist ja auch was die Stadt einfach dann, klar, lahmlegt, jede Stadt klar lahmlegt, aber in Köln ist das ja was ganz anderes, wenn man sich nicht zusammen mit einem Kostüm irgendwo treffen kann.
Ja, es ist, die Stadt lebt von Geselligkeit, ne? Also
ja.
Wir haben beide schon in anderen Städten gelebt und ich habe noch nie eine Stadt kennengelernt, die so gesellig ist und auf der die Geselligkeit auch so sehr basiert, ne? Also alleine dieses Büche-Treffen, also sich am Kiosk oder wenn jetzt andere Leute am Späti treffen, dieses einfach Quatschen auf der Straße sitzen, das ist in Köln super ausgeprägt.
Vermisse ich total.
So auch an der Uniwiese zu hocken, da auf der Mauer, wo die Leute sonst wie die Gänse nebeneinander hocken, das fällt alles weg. So, das
man,
ist krass.
Man muss ja auch sagen, es ist, also dadurch fehlt auch so eine Connection irgendwie zu Leuten, mit denen man sonst nichts zu tun hätte. Also es ist ja, sonst lebt man ja sehr schnell in so seiner eigenen Bubble und umgibt sich mit den Leuten, die dem eigenen Denken irgendwie entsprechen. Und das ist hier in Köln halt fällt mir das persönlich sehr häufig auf, dass ich auf einmal mit Leuten in Kontakt bin, wo ich das Gefühl hatte, die hätte ich jetzt niemals woanders kennengelernt, ja, als jetzt hier in der Kneipe oder bei irgendeiner Karnevalsveranstaltung. Und dann redet man halt mal. Und wenn es halt 5 Minuten sind und auch merkt, so, nee, mehr muss ich jetzt mit dieser Person nicht reden. Aber trotzdem kriegt man so ein Gefühl füreinander. Und auch so, egal was dann der Background ist oder auch, ne, natürlich teilweise auch Einstellung, dass man trotzdem irgendwie so merkt, so, ey, man kann auch sich arrangieren miteinander. Und es ist irgendwie so, weil das Gefühl habe ich halt im Moment, dass sich so immer mehr ja so jeder in seinem Standpunkt dann so festigt und in seiner Bubble wohlfühlt und nicht mehr rausgehen will. Und das ist eigentlich was Cooles an dieser Stadt Köln, dass man halt so, dass er eigentlich gewohnt ist, dass es dazugehört, einfach mal so über seinen Schatten zu springen und mal, keine Ahnung, halt mit Leuten zu reden, die vielleicht nicht studiert haben, so wie man selbst, oder die vielleicht...
Ja, einfach kennenlernende Offenheit an den Tag legen. Ich kenne das ja auch mit, mir fällt das auch ganz schwer, nicht einfach Leute direkt zu umarmen oder mal irgendwie auf die Schulter oder, weil wenn man aus dem Rheinland kommt, dann hat man das halt.
Ja, also Körperlichkeit ist hier eine krasse Geschichte. Also das... als wir noch die Indie-Band waren, hatten wir halt viel so studentisches Publikum und da war so Maximum so mal auf die Schulter klopfen und sagen, ey, das war cool. Und jetzt, ne, da kommt irgendwie die Uschi aus Ruppichteroth nach Köln, um hier Party zu machen. Da wirst du erstmal
schön geherzt
so für ein paar Minuten.
Oh, das wäre so schön im Moment.
Das, ey, am Anfang, als einem das passiert, ne, denkt man so, was ist los mit den Menschen? Aber irgendwann lernt man das zu schätzen. In der Session, ehrlich gesagt, sind wir froh, wenn man dem ein bisschen aus dem Weg gehen kann, weil das wird dann ein bisschen überschwänglich, aber Köln ist eine sehr körperliche Stadt auf jeden Fall. Oder der kölsche Teil ist es definitiv.
Trägt das auch dazu bei, dass ihr... Ich habe es jetzt gerade in dem Gespräch schon rausgehört und auch sonst, was ihr alles gemacht habt in der Pandemie. Ein Jahr, ne? Man könnte ja auch totaler Rückzug, nichts machen und warten, bis es vorbei ist. Aber ihr seid so optimistisch. Also, woher kommt das, dass ihr einfach weitermacht?
Na, wir können nicht anders. Wir haben das, ich glaube, das also zieht sich, Pierre und ich machen schon sehr, sehr lange zusammen Musik. Und wir sind sehr aktionistisch, was manchmal richtig dumm ist, weil wir dann eigentlich so die Zeit wäre, Füße hochlegen, nichts machen, vielleicht auch mal nicht reagieren und stattdessen hocken wir dann da, okay, was machen wir jetzt als nächstes? Das kam uns aber jetzt in der Pandemie wirklich zugute.
Am geilsten fand ich ja die Aktion auf der Kreuzung.
Ja. Das ist ein gutes Beispiel, so, weil wir dachten, wir müssen jetzt irgendwas tun. Und da war das schon perfekt und es war auch lustig, die Reaktion von den Menschen zu sehen, die auch aus allen Wolken gefallen sind. Und wir waren lange nicht mehr so aufgeregt.
Man muss kurz dazu sagen, wenn man es noch nicht gesehen hat, man kann sich im Netz angucken, ihr seid auf eine riesengroße Kölner Kreuzung mit Instrumenten in den kurzen Höschen und habt einfach während einer Ampelphase Mucke gemacht.
Das war richtig. 46 Sekunden Glück.
Ja.
Die Ampelschaltung,
Oh Mann, das war echt, das hätten wir auch nicht gemacht ohne Pandemie. Also das ist so einfach, weil man dann auf einmal sich andere Sachen überlegt. Und das war, also für mich war das eine der geilsten Sachen, die wir je gemacht haben.
Ich fand's auch super.
Ja, war voll geil. Und dann sitzt da eine Frau auf dem Fahrrad und die fand's überhaupt nicht witzig.
Es gibt so ein Video, ich weiß gar nicht, ob das drin gelandet ist. Da sieht man erst so einen Typen, der uns irgendwie erkannt hat und meint, Jungs, super, macht ihr das? Und dann sieht man so einen Cut auf so eine Frau, die sich so die Ohren zu erdienen.
Hab ich gesehen.
Drin gelandet. Und das ist eigentlich mein Highlight, weil das war so das ganze Spektrum von, ich find's grausam, was ihr macht, bis hin, dass Leute das feiern. Das ist dann auch okay, wenn da Leute sind, die das nervt.
Und da hat man auch wieder das Gefühl, da sind Menschen, man fühlt was, man kriegt irgendein Feedback, es ist Publikum, egal wie, aber man holt sich das so, ne?
Voll. Also das ist einfach Vorteil der Pandemie, dass man wirklich probiert, andere Wege zu gehen. So, das hätten wir sonst nicht gemacht, glaube ich.
Wie fühlt sich das denn an in diesen Zeiten im Gegensatz zu den Streams, zu den Live-Auftritten, zu den kleinen? Wie fühlt sich das an, Musik zu releasen? Weil man released ja, um dann auch auf einer Bühne zu spielen und nicht nur, um auf Social Media Likes abzukriegen. Oder
ja, Butter bei die Fische, das ist scheiße. Also das kann man einfach nicht anders sagen. Das fühlt sich an, wie es verpufft ein bisschen. Ich glaube, das ist ein bisschen genreabhängig. Es gibt ja auch genug Musik, die wirklich über Streaming funktioniert, ne, wo der Live-Effekt gar nicht unbedingt so riesig ist. Bei uns, das lebt davon, dass wir die Songs dann durch die Stadt peitschen und irgendwie gefühlt an jeder Ecke diesen Song spielen. Das kann nicht stattfinden, deswegen fühlen sich Releases ein bisschen verpufft an. Wir hatten eigentlich auch ein Album rausgebracht im Oktober letzten Jahres, was wir jetzt verschoben haben, weil wir eben auch das Gefühl haben, man macht sich so viel Mühe mit was. Also Leute, die keine Musik machen, wissen wie bei anderen Jobs auch, da steckt so viel hinter und so viel Arbeit und auch Geld. Das fühlt sich gerade nicht gut an, Musik rauszuhauen. Und deswegen machen wir es auch relativ wenig. Jedenfalls neue Songs gibt es eigentlich kaum.
Mhm. war es ein Thema, auch mal die Pandemie oder Corona zu thematisieren. Wie, es gibt Künstler, die haben das gemacht. Viele andere sehen das kritisch und sagen, das möchte ich in meiner Musik nicht haben.
Wenn es also gekommen wäre, schon, ne? Aber
ja. Also natürlich schon, weil das ist ja auch so ein, also klar, man kann sagen, was will man jetzt Leute damit irgendwie noch weiter beschäftigen, dass Pandemie ist. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, das beschäftigt jeden Menschen, ja. Also auch
jeden Tag,
so, ja. Es gehört einfach dazu. Und aber gleichzeitig ist es halt auch so, was will man denn dazu beitragen irgendwie? Weil es ist natürlich, wenn man jetzt einfach nur einen Song raushaut, wo es darum geht, wie schlimm doch die Pandemie ist irgendwie. Ja, und das ist bei uns, wir haben da schon häufig drüber geredet und auch irgendwie überlegt, soll man was machen, soll man was nicht machen? Und wir hatten halt irgendwie immer das Gefühl so,
irgendwie so ein bisschen richtig, erzwungen, so gefühlt. Ja. Also wenn nichts kommt,
dann kommt halt nichts.
Dann kommt nichts. Und ich finde, also bei uns die Songs, mit denen wir happy sind, das sind Songs, die so gebrannt haben, dass die raus mussten. Und die Songs, die man so geschrieben hat, weil man weiß irgendwie, das ist Thema, sind jetzt Songs, die ich nicht so gerne singe, ehrlich gesagt. So, die vielleicht auch okay sind und da gibt es auch Menschen, die berühren. Aber für mich persönlich sind es schon die Songs, die einfach raus mussten. Und es ist ein Song dabei, der heißt Durch die Nacht, der ist aber auch noch nicht released, der so entstanden ist durch dieses Ich hocke in meinem Kämmerlein. Aber das hatte nicht unbedingt was mit der Pandemie an sich zu tun, sondern wie die Lebensumstände sich ändern, dass man plötzlich so viel Zeit zu Hause verbringt und ich anfange, so probiere, mein Zuhause schön zu machen. Was ich vorher, ich bin kein Typ, ne? Das hat mich vorher nicht gejuckt, so richtig, wie mein Zuhause aussieht. Jedenfalls nicht so geschmückt und so. Und plötzlich sitzt du zu Hause und du blickst, oh, da könnte noch ein Bild hin. Und deswegen, der Song ist so, hat ein bisschen was damit zu tun, aber wir haben keinen richtigen Corona-Song oder so geschrieben.
Es geht ja auch immer um Beobachtungen. Beobachtungen dann eurerseits, die ihr dann in Songs packt. Auch Corona ist jetzt nicht das einzige wichtige Thema. Gesellschaftlich relevant habt ihr ja auch einen Song gemacht, der sich mit Rassismus beschäftigt, Ende 2020. Kein Millimeter heißt der, ein Song, in dem ihr euch natürlich klar gegen rechts positioniert. Ist super wichtig. Ich finde das super, dass das auch eine kölsche Band macht. Aber wie kam es dazu zu sagen, wir auf Kölsch machen das jetzt?
Ehrlich gesagt ist es was uns von Anfang an begleitet hat. Ne? Also unser erster, ich würde es kaum sagen, aber Hit, heißt Heimat und der spiegelt quasi meine Zeit oder mein Aufwachsen in Köln wieder. Ne? Und das heißt, das Thema als dunkelhäutiger Mensch in Köln aufzuwachsen und in einem Genre unterwegs zu sein, was männlich, weiß und eher älteres Publikum basierend ist, sich mit so einem Thema auseinanderzusetzen, lag bei uns sehr, sehr nah. Mhm. Und Kein Millimeter ist so entstanden, dass es läuft so im Karneval, dass du einen Sessionssong brauchst. Ne? Also einen Song im Jahr, das ist so die Single, die wird dann gepusht.
Das und ist
die
dann läuft dein Hit.
Genau, das ist dann dein Hit. So. Mhm. Und da muss man sich als Band gut überlegen, womit willst du dich da hinstellen? Ne? Das wird die meiste Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Und wir haben gesagt, wir wollen als Band für was stehen. So. Und im Karneval gibt es Fraktionen, bei denen es ein bisschen verpönt ist, zu politisch zu sein. Und wir haben gesagt, genau das wollen wir nicht. Wir wollen politisch sein, wir wollen eine klare Haltung haben. Und dieser Song ist genau dadurch entstanden, dass wir überlegt haben, wie können wir den verpacken. Leider hat sich nachträglich gezeigt, dass der Song eine Utopie ist. Also in den Strophen wird gesagt, wir sind eins, so hier gehört jeder hin. Spätestens die oft besprochene WDR-Sendung hat dann gezeigt, dass es eine ganz klare Utopie ist. So. Und das macht den Song für uns eigentlich noch interessanter, weil es eben eine Wunschvorstellung wird beschrieben, die wir gerne hier hätten. Mhm. Und das hat für uns den Song so ein bisschen für uns noch wichtiger gemacht, den auch zu supporten. Und wir sind ziemlich froh über das Feedback, was in unseren Reihen da herrscht. Und ja.
Was kam da so von Leuten, als ihr den released habt? Auch gerade aus dem Karnevalsumfeld?
Ja, also man muss ja dazu sagen, es gab ja jetzt nicht so dieses direkte Feedback wie sonst.
Aber unter Kollegen unterhält man sich ja.
Genau,
dass man
also es kam sehr, sehr gut an. Die Nummer hat auch generell sehr gut abgeschnitten in diesen ganzen karnevalsbezogenen Veranstaltungen, die so hitbezogen sind.
Die Hitparade.
Die Hitparade, genau. Ja, es gibt sowas Ähnliches tatsächlich und da hat das ganz gut funktioniert und es war natürlich so, es kam auch immer wieder die Meinung, das gehört ja hier nicht hin und wir haben ja andere Probleme gerade. Also so, das ist ja auch so typisch, irgendwie mit Whataboutism irgendwie dann Probleme wegzuwischen. Das ist auch für uns eigentlich auch ein gutes Zeichen gewesen, weil es ist ja auch ganz klar, dass man, wenn man egal zu was eine Stellung bezieht, dass man damit auch Leute vor den Kopf stoßen wird. Und für uns hat sich das aber alles irgendwie gut angefühlt. Die Message, wir stehen da ja auch alle dahinter, auch wenn das jetzt vor allem Juri betrifft irgendwie natürlich. Aber für uns ist das auch irgendwie was, wo wir sagen, okay, ey, wir fühlen uns wohl damit, wir können uns auch überall damit hinstellen und stehen dahinter. Und für uns ist ganz klar, wenn wir deshalb aus dem Karneval fliegen sollten oder sowas, weil jetzt irgendwie dann doch auf einmal die Meinung wäre, Politik gehört hier irgendwie nicht hin, so, dann ist es halt so.
Also hätten wir damit auch keinem auf die Füße getreten, hätten wir es falsch gemacht. Also das muss man einfach sagen, es gibt natürlich ein paar Stimmen, die sagen, ah, jetzt kommt der Schwatte da an und singt wieder über so einen Driss. Das sind halt dann Idioten. Also das muss man einfach so sagen.
Auf jeden Fall,
und,
aber auch andererseits, also ich glaube ja auch so, das ist auch gleichzeitig das Schöne am Karneval, dass so Leute, zwar regen die sich drüber auf, aber es ist ja auch so ein bisschen diese Visibility irgendwie. Ich meine, dadurch setzen die sich ja auch automatisch mit Leuten aus, die irgendwie eine andere Hautfarbe haben oder sowas. Und die regen sich vielleicht darüber auf in dem Moment, aber ich glaube trotzdem, dass es auf lange Sicht für die dann immer normaler wird. Also so.
Total. Und Karneval und Politik gehört ja auch zusammen, wenn man mal auf dem Rosenmontagszug war.
Auch historisch, ehrlich gesagt, gehört zusammen. Und was ich mir wünschen würde und was vielleicht auch, oder worauf ich schon fast warte, ist, dass der Karneval wirklich mal ein Spiegel von Köln wird. Weil guck dir die kölschen Bands an. Das sind nette Jungs, aber die sind alle weiß. Und das, wenn du jetzt hier mal lang gehst.
Und alle Männer, ne?
Und alle Männer. Wenn alle du Männer. Jetzt hier die Hohe Straße lang gehst, dann sieht das anders aus. Das heißt, Karneval oder die Musikszene des Karnevals ist kein Spiegel für Köln. Und ich würde mir persönlich wünschen, dass das mehr dazu wird, dass es
vielfältiger wird,
dass Menschen, die vielleicht gar nicht aus Köln kommen, sonst woher kommen, sagen, ey, das ist eine geile Sprache, ich hab Bock zu singen in dieser Sprache. Dass es Frauen gibt, die...
da ist noch mein Platz.
Ja, ganz ehrlich, also falls du da mal Interesse hast, werden da noch ein paar Songs rumfliegen, die habe ich geschrieben aus so einer Frauensicht. Richtig geil. Es gibt ein paar starke Frauen in diesem kölschen Becken, aber es sollte viel, viel mehr geben. Mhm. So.
Ja, aber das ist doch dann
das nächstes Jahr. Das ist der Moment, Bianca.
Wir haben ja gerade auch schon über den Song Heimat gesprochen und du hast ja von deinen Erfahrungen das kurz so angerissen. Da singst du ja, also du kannst es nochmal in Kölsch schön sagen, ich sag's auf Hochdeutsch. Ich bin hier geboren, hab die kölsche Sprache gelernt.
Warte ganz kurz, Bianca.
Ja, bitte.
Komm auf Kölsch.
Ich habe es hier nicht stehen.
Wirklich nicht?
Nee, sag mal, ich spreche dir nach.
Ich bin hier geboren.
Ich bin hier geboren.
Aber warte kurz, ich bin hier geboren.
Ich bin hier geboren.
Ich bin hier geboren. Han de kölsche Sprach geliert.
An der kölsche Sprach geliert.
Sprach geliert.
Sprach geliert.
Ming Mam hätt mich erzore.
Ming Mam hätt mich erzore.
Zu Rud Wies, Dev in de Seel.
Zu Rud Dev.
Rud Wies.
Rud Wies.
Dev.
Dev.
In de Seel.
In de Seel.
Ja.
Sehr gut.
Nicht so schlecht.
Nein, das war schon gut.
Da nehme ich noch Nachhilfeunterricht. Aber hat in den letzten Jahren, passiert dir das wirklich noch, dass du gefragt wirst, in Köln, in einer weltoffenen, vielfältigen Stadt, wo kommst du her?
Ja, und zwar dauernd.
Wirklich?
Ja, also das ist, das muss man auch sagen, das tut mir ehrlich gesagt ein bisschen weh manchmal, weil wer das nach dem Song fragt, nachdem er uns gesehen hat, hat halt den Song nicht verstanden. Wir haben eine Tour gespielt im Winter, eine Weihnachtstour mit den Paveiern. Das ist eine Band, wer die nicht kennt, wie lange gibt's die? 30 Jahre bestimmt. So, also schon eine von den alten Garde, so super nette Jungs, die haben uns mitgenommen und die haben aber dementsprechend auch älteres Publikum. Und wir haben, glaube ich, 17 Shows oder so mit denen gespielt und es gab keine Show, wo ich danach nicht gefragt wurde, wo ich herkomme. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass diese Frage einfach interessant ist für die Leute und ich probiere damit irgendwie vernünftig umzugehen und wenn...
Was machst du dann? Wie gehst du mit der Frage um?
Naja, ich sag aus Köln. Und dann fragen die, ja, gut, du weißt schon. Junge, komm. Und dann kommst du in so einen Spitzkasten und dann sag ich so, ja gut, ich komme aus Ports. Und dann, ja komm, na komm. Und wenn die dann richtig nett sind, dann sage ich, okay, ich habe Wurzeln in Panama. Ist das Thema auch meistens zu Ende, weil die gar nicht wissen, damit umzugehen, wo ist jetzt Panama, da kann man nichts zu sagen, weißt du?
Wenn, das ist schwierig,
das kannst du nicht so gut drauf reacten, das kommt mir meistens zugute. Aber ehrlich gesagt ist die Frage anscheinend interessant für die Menschen und ich hoffe, dass das ein bisschen weniger wird, weil das gleichzeitig auch bedeuten würde, es hat weniger Wert, wo jemand herkommt. Ja. Ne? dass die Frage noch da ist, ist okay. Ich bin doch nicht genervt, wenn das jemand fragt. Aber grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass es weniger wird und vielleicht interessanter ist, wo hast du deinen Jumpsuit gekauft oder so.
Das habe ich heute gefragt.
Korrekt.
Mit welcher Erfahrung ist dir denn das erste Mal bewusst geworden, dass es sowas wie Rassismus überhaupt gibt?
Ich glaube, das war als kleiner Junge so wirklich im Karneval. Meine Eltern haben viel Karneval gefeiert, kommen auch aus Köln selbst. Und ich habe gemerkt einfach, dass die Menschen hier anders aussehen. Und ich habe Karneval nie wirklich gefeiert im Sinne von, ich gehöre so richtig dazu. Das muss man einfach sagen, weil es ein sehr, sehr weißes Feld ist. Und vielleicht muss man sich als weißer Mensch mal in die Position bringen, wohin zu gehen, wo du der einzige Weiße bist. Dann kriegt man einen Hauch Gefühl davon, wie das ist. Mhm. Und andererseits habe ich halt die Werte vermittelt bekommen. Das heißt, ich saß da sehr zwischen diesen Stühlen. Und da habe ich ganz, ganz schnell gemerkt, es gibt passiven Rassismus, der gar nicht so wirklich eine böshaltige Intention beinhaltet, aber rassistisch bleibt.
Ja.
Und das ist für mich schon fast der gefährlichere Rassismus, weil bei aktivem Rassismus kannst du halt ganz klar sagen, nein. So, und bei passivem Rassismus ist schwierig, weil die Leute dann ja sagen, das war nicht böse gemeint.
Ja.
Und du denkst so, ist richtig, ist trotzdem rassistisch. Und das macht die Sache ein bisschen komplexer. Und das ist, glaube ich, das, was ich als kleiner Junge ganz früh gemerkt habe. Gar nicht benennen konnte, sondern einfach gemerkt habe, so eine richtige Zugehörigkeit ist hier nicht.
Welche Debatte wünschst du dir und auch Pierre, du, der davon nicht betroffen ist, aber das mitbekommt? Also im Jahr 2021 sollten wir halt, das Schweigen ist rum, wir diskutieren alle und debattieren und streiten und das ist gut so. Aber welche Debatte wünscht ihr euch? Ist vielleicht schwierig, aber...
Ja, also es ist so, ich glaube, ich meine, eigentlich gibt es ja auch schon irgendwie durch die Black Lives Matter Bewegung hat sich ja eigentlich schon sehr viel getan. Es ist jetzt nicht ganz so stark nach Deutschland rübergeschwappt. Ich glaube, ich bin tendenziell ein sehr positiver Mensch und bin auch der Überzeugung, dass die heranwachsende Generation vor allem sowieso schon anders damit aufwächst, was halt auch viel damit zu tun hat, dass man es einfach gewohnt ist, Leute zu sehen, die halt irgendwie divers sind. Also jetzt auch, es geht ja gar nicht nur um Hautfarbe, sondern irgendwie ja um alles. Und das finde ich ist auch irgendwie ein Thema, was sehr wichtig ist, dass es immer weiter thematisiert wird und auch immer weiter dafür eingestanden wird, ob es jetzt gendergerechte Sprache ist oder ob es irgendwelche rassistische Sendungen sind im Fernsehen, dass danach halt ein Shitstorm passiert oder eine Radiosendung, die dann irgendwie eine asiatische Band irgendwie beleidigt aufgrund ihrer Herkunft. Und ich habe nämlich das Gefühl, dass es schon so, dass da was passiert. Also das war irgendwie vor 10 Jahren gab es das irgendwie noch nicht, hatte ich zumindest das Gefühl. Und so dazu zählen aber halt eben auch Leute wie Juri oder jetzt Davis ist ja auch so jemand, die halt auch in der Öffentlichkeit irgendwie sich hinstellen und auch zeigen so, ey, es gibt uns irgendwie wirklich und es ist nicht irgendwie so ein Gedankenkonstrukt von irgendwelchen Politikern oder sowas, die wir jetzt erzählen, damit wir dem kleinen Bürger seinen Spaß wegnehmen irgendwie. Und das ist halt, also finde ich, so es läuft an sich schon mal in eine Richtung, in die es muss. Und das muss halt immer weiter gemacht werden, weil man kann ja auch nicht erwarten, dass sich von heute auf morgen die Gesellschaft komplett ändert. Es ist halt so ein laufender Prozess. Und dafür ist es halt immer weiter wichtig, dass halt kritisiert wird, dass man auch lernt. Also mir geht das selbst auch häufig so, dass man, wenn man mal was Dummes sagt oder sowas, was rassistisch ist oder sexistisch oder sowas, dass man das dann auch akzeptiert, dass man das jetzt gesagt hat und einfach daraus lernt und fürs nächste Mal dann sein Handeln halt vielleicht in dem Punkt ein bisschen überdenkt. Und
reflektiert, offen bleiben.
Ja, weil ich meine, jeder macht Fehler, ne? Ja, so, logisch, ja. Also
Einsichtigkeit wäre auf jeden Fall mal was man sich wünschen könnte, ne? Also so und nicht so Einsicht, oh, ich muss das jetzt sagen, sonst verliere ich meine Follower auf Instagram, sondern wirklich so, fuck, ich bin Trottel, ich habe das gesagt, ich weiß jetzt, dass das nicht richtig ist. Weil eigentlich machst du dich erst zum Schuldigen, wenn du deinen Fehler nicht siehst.
Ich meine, wenn du deinen Mund hältst.
So, genau, dann machst du dich wirklich.
Also ich fand nämlich, es gab einen Vorfall bei einer kölschen Band irgendwie, welche ist ja auch egal, aber die haben ein Video rausgebracht, wo sie quasi Mozi Mabuse parodiert haben und hat sich auch einer schwarz angemalt. So, hat natürlich einen Aufstand gegeben, ganz zu Recht, Blackfacing. Und diese Band hat aber sich danach entschuldigt und sich auch dafür entschuldigt, so nach dem Motto, ey, wir wussten nicht, was Blackfacing ist, so hatten keine Ahnung davon, es tut uns leid, haben auch also haben dann auch wirklich alles zurückgenommen, sich bei Mozi Mabuse entschuldigt, das Video gelöscht und so weiter, wo ich auch das Gefühl hatte, ja,
okay, ja, das ist dann
genau so musst du es machen, so dich hinstellen und sagen, ey, das war einfach dumm, was wir gemacht haben. Und das irgendwie, da habe ich halt so einen Respekt vor. Und ich hoffe, dass das halt viele Leute einfach so machen, dass wenn man halt sowas verbockt, sich einfach dann auch gerade dafür steht.
Kann man denn Themen wie Rassismus gut auf Kölsch besingen? Oder gibt es manchmal so einen Struggle, auch im Texten gemeinsam zu sagen, nee, das muss jetzt Hochdeutsch, weil irgendwie verliere ich da meine Ernsthaftigkeit? Oder ist das so?
Gibt's auf jeden Fall. Also das ist wie bei allen Themen. Manche Sachen funktionieren besser auf Kölsch, manche funktionieren ein bisschen weniger gut. Das ist, glaube ich, also in unserem Fall ist ein Generationending. Ich glaube, irgendwie Tommy Engel könnte definitiv auf Kölsch den ganzen Song singen und es wäre eher komisch, wenn der da hochdeutsche Wörter einbaut. In unserem Fall mussten wir sagen, oder haben sehr schnell gemerkt, wir haben angefangen, nur auf Kölsch zu schreiben und es sind immer mehr hochdeutsche Wörter reingekommen, weil das einfach authentisch ist. Es wäre auch eigenartig, wenn ich meine Anmoderation komplett auf Kölsch mache, weil, wie man hört, ich habe kein Dialekt, so ich spreche den nicht in meinem Alltag. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, auch beim Thema Rassismus genau das zu machen, was wir sind, nämlich der kölsche Einfluss, aber auch eben mit diesem hochdeutschen Einfluss. Und beim Song Kein Millimeter nach rechts ist, sagen wir ja auch keinen Millimeter nach rechts, also Hochdeutsch. Und das war auch eine Entscheidung, weil es sich auf Hochdeutsch besser angefühlt hat und weil wir wollen, dass es jeder sofort verstehen kann. Und da machen wir auf jeden Fall Abstriche.
Das Veedel und das Zusammengehörigkeitsgefühl, was er ja auch sehr oft besingt, das spielt in der Stadt eine große Rolle und auch in den Songs. Wer mal durch Köln gelaufen ist, kennt auch vielleicht diese große Aktion mit den Flaggen an Balkonen, in Wohnungsfenstern, in Schaufenstern, kein Veedel für Rassismus. Bei uns in der Einfahrt, bei mir zu Hause hängt auch eins. Inwiefern rückt denn so ein Statement eben so eine Stadt auch näher zusammen, gerade auch bei so einem total wichtigen Thema?
Das war eine ganz wichtige Aktion. Also das muss man einfach sagen, weil du kamst nicht drum rum, durch Köln zu gehen und diese Fahnen zu sehen. Also alleine die schiere Masse an Fahnen bringt Leute dazu, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ne? Es ist eine sehr plakative Art und Weise, wortwörtlich mit dem Thema umzugehen und ich glaube in dem Fall auch die richtige. Ne? Es ist, es sorgt dafür, dass es irgendwie hinten im Hinterkopf bei Leuten rumschwirrt, wenn sie das die ganze Zeit vor die Augen bekommen und ich bin froh, dass das gemacht wurde und nicht irgendwie weiter irgendwelche Plakatierungen von irgendwelchen Touren von Bands, die niemals stattfinden werden.
Oh, das ist so traurig
gemacht gewesen, würde, weil die tun halt wirklich weh und das ist die bessere Alternative, finde ich.
Ja, das stimmt. Gemeinsame Aktion, solche Sachen, da steht ja jetzt auch wieder was an. Kampagnen sind wichtig, starke Zeichen setzen gegen Rassismus. Ihr habt euch da gerade auch zusammen mit dem FC St. Pauli, Viva Con Aqua sind ganz viele dabei, Kongstar zusammengetan, startet in der internationalen Woche gegen Rassismus. Es ist ja der Tag am 21.03. und dann geht das weiter in der Woche. Eine große Antirassismus-Kampagne. Zum Beispiel auf den Trikots werden dann auch Firmenlogos ausgetauscht und dann steht ein Satz drauf, hier ist kein Platz für Rassismus. Wir haben ja immer am Ende von jeder Versprochen-Folge einen quasi Fairness-Award. Und heute fände ich das schön, wenn ihr vielleicht sagt, wenn ihr im Kopf jetzt jemanden habt oder ein Trikot oder ein Platz, eine Werbebotschaft auf einem Trikot selber entwerfen könntet. Vorne, hinten ist egal. Wer würde da drauf gehören? Welche Message würde da stehen? Oder wer ist eine starke Stimme in Köln, in eurem Umfeld, in Deutschland, auf der ganzen Welt, wo ihr sagt, der hat es verdient, da drauf zu sein?
Ich würde Juri draufschreiben.
Ah. Ich wollte auch gerade sagen, also ich würde mich auch drauf machen. jetzt im Ernst, in Köln?
Nee, das könnt ihr frei wählen. Also wer hat verdient, einfach mal so eine Werbeplattform zu bekommen und sichtbar dann zu sein? Welche Stimme muss gehört werden?
Ich würde tendenziell eigentlich da jemanden nehmen, der vielleicht sonst gar nicht so zu Wort kommt. Und ich weiß nicht, ob das wirklich eine Person sein muss, sondern ich würde da eher an solche Initiativen wie Kein Veedel für Rassismus, ehrlich gesagt, denken, weil das Menschen sind, die, wo ich weiß, dass sie weiß sind, ne, und denen das Thema anscheinend so wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, obwohl es sie nicht betrifft. Weil das ist der eigentliche Punkt, sich um etwas zu kümmern, was einen eigentlich nicht betrifft, ist viel, viel stärker noch als Betroffene sich darum kümmern, weil es irgendwie naheliegend ist. Und deswegen würde ich in dem Fall, ich glaube, ist es ein Verein? Sind die gegründet als Verein?
Ja.
Kein Fehler für Rassismus.
Heißt der so? Nee, die heißen nicht 1000 Fahnen?
11.000 Fahnen.
11.000 Fahnen. Würde ich denen zum Beispiel sagen, pass auf, papp die auf dieses Shirt drauf und vielleicht als Ermutigung für Menschen, die auch keine große Gruppe sind, dass man was bewegen kann. Und in dem Fall haben die eine ganze Stadt zugekleistert mit einer guten Message. Deswegen gehören die da drauf für mich.
Cool.
Ja, ich bin immer so sehr unspontan bei sowas.
Kannst dich anschließen.
Ja, und es ist auch, also mit Namen, aber es ist, ich glaube, es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die es verdient haben oder hätten gehört zu werden. Und so, ich weiß nicht, ob dann auch so das Trikot der richtige Platz für alle Leute ist. Also es ist zum Beispiel jetzt, da gab es ja vor ein paar Jahren diese 17-Jährige aus Bangladesch, die auch hingerichtet wurde. Ich habe Namen jetzt irgendwie nicht mehr auf dem Schirm. Was irgendwie, also in meinen Augen Geschichten sind, die halt eigentlich jeder wissen müsste. Also das ist irgendwie so einfach, weil Rassismus ja darauf basiert irgendwie, dass Leuten irgendwie Schreckliches widerfährt. Und eigentlich, also so, ich meine, also ich glaube daran, dass im Grunde jeder Mensch irgendwie empathisch ist. Und man muss nur den Weg finden, wie diese Person das auch versteht, dass das jetzt irgendwie was Schlechtes ist. Und das ist bei jedem unterschiedlich. Aber ich denke halt einfach, dass wenn diese Geschichten, wenn man viel mehr Geschichten hat von rassistischen Vorfällen, dass irgendwann auch der letzte Depp verstanden hat, so ey, da muss sich was ändern. Und fand ich jetzt auch schweife ich ein bisschen ab, aber auch zum Jahrestag von Hanau irgendwie mit diesem, dass die Namen genannt werden, so das erzeugt einfach irgendwie eine Geschichte auch und macht es irgendwie, also jetzt nicht bei jedem, aber bei mir zumindest fühle ich mich dann sehr betroffen dadurch, weil es irgendwie nicht mehr einfach nur Opfer sind, irgendwie, die gestorben sind, sondern es sind einfach Menschen, die gestorben sind. Und das wäre so viel, ja, also jetzt kein konkreter Name, aber genau, ja.
Aber verschiedene Namen.
Ja, immer wieder jemand anderes.
Das ist dann quasi euer imaginärer Fairness Award. Vielen Dank, dass ihr da wart. Am Ende des Podcasts wird er immer traditionell verliehen. Planche Malheur, Juri und Pierre. Man kann jetzt ein bisschen, komm, wir haben Hände. So. Wir haben Hände. Ihr könnt euch selber applaudieren.
Das war großartig.
Vielen lieben Dank. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und dass wir euch im Sommer in vielen kurzen Minishorts wiedersehen auf sämtlichen Bühnen.
Bis dahin vermutlich ein bisschen außer Form, aber ich hoffe auch.
27. Mai hier in Köln. Jucker steht noch.
Ich will mich da nicht so äußern. Ja,
okay. Noch steht das. Und zum Einstimmen gibt es jetzt Musik von euch hier im Anschluss an den Podcast, an Versprochen. Ich bin Bianca Hauder. Macht's gut und immer ein Jutes Jefeu.
Oh, das war nicht so schlecht, ne? Ich kenn jede Straße und jeden Pflasterstein. Steig in die 18, komm zu mir, ich lade dich ein. Am Bütchen an der Eck scheint die Sonne ins Gesicht. Wir schwenken bunte Fahnen, kannst du sehen, so wie du bist. Denn wir sind Familie-Schick, egal woher du küsst. It eats the culture schon bestellt, für dich und mich. Du bist mein Fehl. Du bist das Bütchen in der Nut. Du bist der Wind in meinem Seel. Du bist mein Fehl für jede, keinen Millimeter nach rechts. Kein Fehl für Rassismus, für Brung ist keiner Platz. Mal mit uns die Zukunft und in Liebe steckt die Kraft. Konfetti statt Kanone, Spaghetti statt Parole. Mal mit uns die Zukunft und in Liebe steckt die Kraft. Wir sind Familie-Schick, egal woher du küsst. It eats the culture schon bestellt, für Bianca und für mich. Du bist mein Fehler. Du bist das Bütchen in der Not. Du bist der Wind in meinem Seel. Du bist mein Fehl für jeder. Du bist mein Fehl.
bist das Bütchen in der Not. Du bist der Wind in meinem See. Du bist mein Fädel für jede, keinen Millimeter nach rechts.
Ja. Vielen Dank. Yeah! Das war auch schön zu spielen.
Das ist aber auch ein bisschen aufregend. Oh.